Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Denkt nach, alle miteinander, denkt nach. Was haben wir noch nicht versucht?
Mal zur Abwechslung nicht zu fliehen.
Das könnte funktionieren.
Habt ihr Edwina schon vergessen? Wie viele leere Nester soll es denn noch geben?
Vielleicht wären sie nicht leer, wenn wir mehr Zeit damit verbracht hätten, Eier zu legen, anstatt Fluchtpläne zu schmieden.
Dann wollt ihr also euer ganzes Leben lang Eier legen und anschließend gerupft, gefüllt und gebraten werden, ja?
Es gibt Schlimmeres.
Wisst ihr, wo unser Problem liegt? Die Zäune sind nicht nur um den Hof herum, sondern auch hier oben in unseren Köpfen. Da draußen ist die Welt doch viel lebenswerter. Irgendwo hinter dem Hügel dort hinten. Tja, da gibt es weite Wiesen und jede Menge Bäume. Und Gras. Könnt ihr euch das vorstellen? Frisches, grünes Gras.
Und wer füttert uns?
Na, wir füttern uns selbst.
Und wo ist der Hof?
Es gibt keinen Hof.
Und wo lebt dann der Bauer?
Es gibt doch keinen Bauernbabs.
Ist er in die Ferien gefahren?
Er ist gar nicht da. Kapiert ihr das nicht? Da draußen werden nicht jeden Morgen die Eier gezählt. Es gibt keinen Bauern, keine Hunde, keine Ställe, keinen Schlüssel und keine Zäune.
In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so einen fantastischen Haufen Schwachsinn gehört. Nun seht's doch endlich ein, ihr Glucken. Die Chancen, dass wir hier jemals rauskommen, stehen 1 zu 1 Million.
Das heißt, dass wir eine Chance haben.
Titel heute heißt Exodus. Diese Hühner proben den Exodus, den Auszug, den Ausbruch. Ich komme gleich ab und zu noch auf diesen Film zurück. Ist übrigens ein ganz netter Film, wenn ihr einen Film braucht, den man als Erwachsener aushalten kann und trotzdem mit Kindern gucken möchte. Der Titel unserer Reihe, Exodus, klingt ja ein bisschen heroisch. Man könnte diesen Titel auch nehmen, wenn man eine neue Fantasy-Trilogie auf den Markt bringen will, in der Hoffnung, dass das der nächste Blockbuster nach Herr der Ringe wird. Exodus. Und in der Tat steht dieses Wort auch für eine wirklich große, uralte Geschichte. Es ist eine Geschichte, die einer Nation ihre Identität verliehen hat. Ganz tief in der jüdischen Identität ist das Wissen verankert, wir sind das Volk, das vor 3.500 Jahren aus Ägypten floh, ausgezogen ist. Und tief im jüdischen Glauben ist verankert Gott, wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von dem Gott, der uns aus Ägypten errettete. Man könnte sagen, das Judentum, das Volk Israel, gibt es fast nur aufgrund dieses Exodus. Die Geschichte dieses Exodus ist zum anderen verbunden mit einem ganz großen Namen. Ich würde sagen, im Judentum einer der größten Namen, vielleicht steht daneben nur noch Abraham, nämlich der Name Mose. Der Mann, der den Exodus anführte. Und die Geschichte ist auch für das Judentum sowas wie eine Gründung dieser Religion und ihrer religiösen Traditionen. Denn während des Exodus, während dieser Wüstenwanderung, die das Volk unternimmt, schließt Gott mit diesem Volk einen Bund, gibt ihm die Gebote oder das Gesetz, worauf sich der ganze jüdische Glaube gründet. So. Also ohne Exodus wäre die Welt um eine Weltreligion, um eine Nation ärmer. Es gäbe weder das Judentum und eigentlich müsste man dann sagen, gäbe es auch nicht das Christentum, was aus dem Judentum entstand. So, in den nächsten 4 Wochen rauschen wir durch diese Geschichte des Exodus, rauschen deshalb, weil sie eigentlich viel zu lang ist, um sie in 4 Predigten zu verarbeiten. Der Exodus umfasste eine 40-jährige Wanderung und viele, viele Kapitel in den ersten Büchern der Bibel. Und wir werden auch nicht bis zum Happy End kommen, sondern so mitten in der Story eigentlich aufhören. Wichtiger als, dass ihr die Story kennenlernt oder sie vielleicht zum 38. Mal hört, ist uns sowieso, was diese Geschichte mit unserem Leben zu tun hat. Etwas zu lernen aus dieser Geschichte darüber, wie Gott ist, darüber, wie wir sind, und darüber, wie das Leben ist und wie diese Dinge miteinander zusammenhängen, wir, das Leben und Gott. Denn irgendwie ist die Geschichte des Exodus unsere Geschichte. Also auf eine Art und Weise ist es natürlich überhaupt nicht unsere Geschichte. Was haben wir schon mit Menschen zu tun, die vor wie viel tausend Jahren irgendwie durch den Wüstensand der Halbinsel Sinai latschten? Fast gar nichts hat deren Leben mit unserem zu tun. Und auf der anderen Seite ist es mit dieser Geschichte, wie mit vielen biblischen Geschichten, irgendwie finden wir uns darin wieder. Irgendwie redet die Geschichte zu uns. Das ist der Grund, warum viele Menschen sagen, dieses Buch der Bibel lebt auf eine merkwürdige Art und Weise. Es redet zu mir. Okay, also steigen wir in diese Geschichte ein und der erste Abschnitt auf dieser Exodus-Reise heißt Fernweh. Heute geht es um Fernweh. Vorhin hatten wir ja Hühner in dem Clip. Ich empfinde, solche Wildgänse stehen irgendwie in der Vogelwelt für diesen Begriff Fernweh. Nach Süden ziehende Zugvögel. Wir haben fast Juli. Sabine hat es vorher so ein bisschen beschrieben. Das ist die Zeit, in der wir Fernweh kriegen. Viele Bundesländer haben schon Ferien. Wir Bayern brauchen noch ein paar Wochen, aber auch dann merken wir, es ist Sommer, Ferienzeit. Und das ist immer die Zeit, wo wir Fernweh kriegen. Ne? Wir schauen in den Himmel und diese Kondensstreifen ziehen unsere Gedanken, weiß ich, in ein anderes Land. Und wir hätten mal wieder Lust auf das Geräusch der Turbinen, auf das schlechte Essen in der zweiten Klasse, in den viel zu engen Sitzreihen, aber egal, Hauptsache, mal wieder dieses Leben verlassen und für ein paar Wochen ein anderes Leben erleben. Wir haben Fernweh. Nach der Luft eines anderen Kontinentes, nach dem Wasser eines anderen Ozeans um die Füße, nach dem Geplapper fremder Sprachen, die wir nicht verstehen. So. Und Sabine hat eben schon gesagt, nicht jeder hat es, also Daniel hat es offensichtlich nicht. Ihr Mann, ich würde mal sagen, wir können uns darauf einigen, jeder normale Mensch hat es. Eigentlich. Fernweh. Und wenn aus dem Fernweh keine Fernreise wird, dann deshalb, weil uns das Geld fehlt. Oder wir anderes wichtiger finden. Dann reicht es vielleicht nur Malle oder nur für Rotenburg ob der Tauber oder so. Aber wir haben Fernweh. Immer mal wieder. Und ich habe mich gefragt, warum haben wir das eigentlich? Warum habe ich das? Was ist eigentlich das, was uns in die Ferne zieht? Denn im Prinzip ist die Erfahrung ja schon oft die, dass das Essen in der Ferne weniger gut schmeckt als bei uns. Dass wir in der Zeit, als wir noch als Backpacker unterwegs waren, 3 Wochen einfach nur Butterkekse gegessen haben. Dass die Betten, wenn wir uns heute Hotels leisten können, eigentlich auch nicht besser sind als die zu Hause, eher schlechter. Und die Duschen sind so littig und es kommt kein Wasser raus. Und alles ist voller Sand und Sonnenbrand. Und die Leute, wir verstehen die Sprache nicht. Und die Leute, deren Sprache wir verstehen, die nerven, die ganzen Touris. Also eigentlich machen wir ab und zu die Erfahrung, okay, da ist das Meer, da ist natürlich paradiesische Landschaft. Aber vor Ort spüren wir, das Leben an sich ist jetzt hier auch nicht unbedingt besser als woanders. Es ist im Urlaub besser vielleicht. Aber hier leben. Warum haben wir Fernweh? Ich glaube, es ist letztlich die Freiheit, die wir mit der Ferne verbinden. Die Freiheit, die wir uns in der Ferne erhoffen. So, die Freiheit von all dem, und wenn es nur ein paar Wochen ist, was uns hier so eingrenzt. Die Freiheit plus das Abenteuer etwas Fremden, eines Lebens, was so anders ist als unseres. 3 Wochen Südschellen oder irgendwas, das wäre wie das Eintauchen in eine andere Welt. Wir würden keine E-Mails checken und die es doch täten, die sind zu bedauern. Wir wüssten nicht mehr, wo unser Handy liegt. Und der Berg Arbeit hier, der würde aus der Ferne wie ein kleiner Hügel wirken. Wir könnten ihn fast vergessen. Das wäre Freiheit. Das wäre Ausbrechen aus dem jetzigen Leben mit seinen Zwängen. Das verbinden wir, würde ich behaupten, mit Fernweh, Freiheit. Wir hatten mal ein Wohnmobil. Ich musste mich nur da reinsetzen. Dann hatte ich gleich dieses Gefühl, dass auf diesen 8 Quadratmetern mehr Freiheit ist als außerhalb. Also, ich sage mal, ich glaube, das gehört genuin zum Menschsein, diese Sehnsucht nach Freiheit. So, was diese Wildgänse da symbolisieren. Es gehört zum Grundgefühl menschlichen Seins. Auch wenn wir Leute sind, die mehr Heimweh haben als Fernweh und denen es hier gut geht. Die gar nicht so sehr es woanders hinzieht. Und ich meine jetzt diese Sehnsucht nach Freiheit auch nicht unbedingt immer nur übertragen auf ein anderes Land. Ich meine das, was wir innerlich suchen. Freiheit. Diese Hühner da suchen nach Freiheit. Sie sind eingesperrt in in so einer Art, sieht aus wie so eine Art Konzentrationslager. Jedenfalls haben sie da ihre Eier zu legen. Wenn nicht genug Eier legt, wird ein Kopf kürzer gemacht. Das ist einer Henne da passiert und sie versuchen alle möglichen Arten zu finden, unter oder über dem Zaun durchzukommen. Und aus diesem Traum von Freiheit wird in diesem Film der Traum vom Fliegen. Und tatsächlich kommen sie fliegenderweise am Schluss des Films raus aus diesem Ding. Wir Menschen wollen nicht als Hühner leben, sondern als Wildgänse. Wir wollen fliegen. Traum von der Freiheit. So, und jetzt sind wir mitten in dieser uralten Geschichte. Und der erste Abschnitt heißt Zäune und eine merkwürdige Nacht. Ich erzähle euch diese Geschichte nach, weil sie zu lesen wäre zu lang. Es spielt im alten Ägypten, 1300 Jahre vor Christus so ungefähr. Und in diesem alten Ägypten lebt ein Volk, ein komplettes Volk im Exil. Sie sind seit 430 Jahren hier, sie sind eigentlich, ihre Ur-Ur-Ur-Urahnen sind freiwillig gekommen, aber jetzt ist aus diesem Aufenthalt dort Sklaverei geworden, das Volk wird unterdrückt. Sie haben mit ein paar Hanseln, im Prinzip sind sie dorthin ausgewandert und daraus wurde ein großes Volk, das jetzt aber nicht mehr in Freiheit lebt und das Land auch nicht mehr frei verlassen kann. Sie fühlen sich vielleicht so ein bisschen so wie vor 150 Jahren die Schwarzen in den Südstaaten Amerikas. Ich habe es nochmal nachgeschaut, da gab es Staaten, wo ein Drittel unfreie Sklaven auf zwei Drittel Einwohner kamen. Und unter diesen Leuten entwickelt sich Fernweh. Sehnsucht nach Freiheit, Sehnsucht nach dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Sehnsucht auszuwandern, dem Leben zu entfliehen. Und irgendwie ist dieses Fernweh bei diesem Volk Israel auch gleichzeitig Heimweh, weil sie tief im Herzen wissen, wir gehören eigentlich nicht hierher. Wir kommen von anderswoher. Unsere Urvorfahren stammen aus einer Gegend so 300 Kilometer nordöstlich. Eigentlich gar nicht weit weg, kein fernes Ziel, ein Katzensprung am Mittelmeer entlang. Und wir wären da, wo wir hingehören. Keiner dieser Leute, die diesen Traum haben, ist da jemals gewesen. Deswegen ist es vielleicht zu 80% Fernweh, aber auch zu 20% irgendwie Heimweh. Und ich dachte, vielleicht kennen wir das ein bisschen. Das Gefühl, die Sehnsucht nach einem Leben, von dem wir wüssten, da wären wir zu Hause. Ich meine nicht ein anderes Land. Ich meine das, was wir manchmal an innerlicher Unfreiheit spüren und wie wir uns erträumen, wie das wäre, frei zu sein. Und dort wären wir zu Hause in diesem Leben, was wir uns erträumen. So, in diesem Volk, damals gibt es einen Mann, Mose, er wird zum Sprecher des Volkes. Wie er das wird, ist eine lange Geschichte, könnte man auch eine Predigtreihe drüber machen, lasse ich jetzt weg. Mose ist ein Jude, aber er hat eine gute Erziehung bei der ägyptischen Königsfamilie genossen. Und er, mit Unterstützung seines Bruders Aaron, hat den Mut irgendwann, den Pharao darum zu bitten, sein Volk ziehen zu lassen. Der Pharao lehnt aus verständlichen Gründen ab. Aber weil Moses Mut nicht irgendwie nur aus seinem eigenen Willen kommt, sondern weil er sich von Gott beauftragt fühlt, bleibt er dran und lässt nicht locker. Und dann kennt ihr vielleicht diese ganzen Plagen, die dann über Israel, über Ägypten hereinfallen. Sozusagen göttliche Repressalien, um den Pharao irgendwie zum Umlenken, zum Einlenken zu bewegen. Er kriegt auch weiche Knie, aber er knickt nie ein. Und dann kommt es zum Höhepunkt. Und jetzt bin ich bei dieser merkwürdigen Nacht. Und die ist wirklich merkwürdig. Und sie hat sich ganz tief ins jüdische Gedächtnis eingegraben, diese Nacht. Es ist eine Nacht voller Merkwürdigkeiten, voller skurriler Vorgänge. Es ist die Nacht eines rituellen Mahls. Es ist eine Nacht voller Adrenalin und Angst. Es ist eine Nacht, die total unheimlich ist, weil Blut fließt und weil mysteriöse Todesfälle geschehen. Es ist die Nacht der Flucht dann auch. Mose hatte den Leuten für den 14. Tag des Monats Nisan, das ist irgendwie März, April nach jüdischer Zeitrechnung, die Anweisung gegeben, schlachtet am Nachmittag ein Lamm, ein fehlerloses männliches Tier. Macht euch reisefertig und bratet und esst quasi mit dem Koffer in der Hand dieses Lamm. Wichtig ist, warum auch immer, nichts soll übrig bleiben. Wenn das Lamm zu viel ist, weil ihr irgendwie keine guten Esser seid, dann nehmt eure Nachbarn dazu. Den Rest verbrennt, nichts soll übrig bleiben. Gut, jetzt könnte man sagen, das kann man noch für eine merkwürdige Grillparty halten oder sowas. Soweit ist das noch nicht so skurril. Komisch ist allerdings, dass er sagt, Als Beilagen gibt es nur ungesäuertes Brot, also Brot ohne Sauerteig. Wer nicht weiß, was Sauerteig ist, frage mal seine Oma. Jedenfalls schmeckt Brot ohne Sauerteig nicht. Und bittere Kräuter. Und das macht aus der ganzen Sache, es nimmt der ganzen Sache jetzt ein bisschen diesen Partycharakter. Aber das wirklich Skurrile ist, dass er sagt, und das Blut dieses Tieres schmiert an euren Türrahmen, der Außenhaustür. Und dann, wenn er das getan hat, verlasst das Haus nicht mehr. Weil draußen wird es dann lebensgefährlich. Und damit ist es nicht nur skurril, sondern unheimlich. Draußen wird gestorben in dieser Nacht. Er sagt, der Todesengel Gottes würde vorbeigehen und die ägyptischen Häuser heimsuchen. Und das sind eben die Häuser ohne Blutanstrich an der Tür. Und in jedem Haus würde der erstgeborene Sohn sterben, genauso bei dem Vieh, was sie haben. Und das Blut an den Türen, das sei das Zeichen, in diesem Haus sei schon jemand gestorben. Und um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, sagt er auch noch, und diesen Tag werdet ihr in Zukunft feiern, jedes Jahr. Ihr werdet einen Gedenktag daraus machen, eine Gedenkwoche. Wenn ihr dann in Freiheit lebt, macht es einmal im Jahr, dass ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiert und am Schluss das Passahlamm schlachtet, um euch an diese Nacht zu erinnern, als Gott euch die Freiheit schenkte. Erzählt es euren Enkeln und Urenkeln und die sollen es weitererzählen. Vergesst nie, was heute passiert euch ist. Merkt euch diese merkwürdige Nacht. Sowas kann nur Gott einfallen, eine Gedenkfeier für etwas zu initiieren, was noch gar nicht geschehen ist. Das ist so, wie wenn die Kanzlerin jetzt schon sagen würde, der 29.06. wird der Gedenktag an den Sieg der Europa, also an den Sieg in der Europameisterschaft. Wir glauben das alle, dass das so kommen wird, aber wir würden doch das Ereignis abwarten, bevor wir einen Gedenktag einrichten. Eine skurrile Nacht also. Da sitzen jetzt diese Sklavenfamilien in ihren dunklen Häusern, essen Lamm, kauen auf bitteren Kräutern und nicht gut schmeckendem Brot, haben die Koffer gepackt oder was immer man damals packte und sind im Wissen, dass draußen merkwürdige Dinge passieren. Und dass, wenn diese merkwürdigen Dinge passieren, das sehr gefährlich werden könnte, wenn so eine Art Seuche oder was auch immer in jedem ägyptischen Haus den Erstgeborenen sterben lässt, nur bei den Juden nicht. Was kommt dann dabei raus? Also, in das Unheimliche mischt sich Angst und Adrenalin. Diese Nacht ist die Nacht, wo der Pharao einlenkt. Auch sein erster Sohn stirbt und er drängt dann Mose quasi und die Leute, jetzt verlasst unser Land und zwar jetzt sofort. Und es kommt zum Exodus. Und die Bibel berichtet von 600.000 Männern plus Frauen, Kinder. Ist bitter für die Frauen, die werden immer Frauen, Kinder und dann gleich die Herden noch mitgenannt. Aber irgendwie zählte man damals nur die Männer, ich kann da nichts dafür. Ein riesiger Tross jedenfalls setzt sich da in Bewegung. So, und jetzt ein kurzer Cut. Denn die berechtigte Frage ist, was hat das, so skurril das sein mag und interessant zu erzählen oder auch nicht, was hat das mit mir zu tun, mit uns? Vielleicht ist dir eben beim Erzählen sogar langweilig geworden, weil du mit Recht sagen kannst, dann was sitze ich jetzt morgens früh irgendwo hier und höre mir eine Geschichte an, die weiß ich wann spielte und die mit meinem Leben aber auch null gemeinsam hat. Um eine Brücke zu schlagen, die wenigstens schon mal ein bisschen näher zu unserem Leben kommt, erzähle ich euch noch eine Geschichte. Eine Geschichte, die 1300 Jahre später spielt. Damit sind wir schon mal ein Drittel näher an unserem Leben. Das ist der zweite Punkt, noch eine merkwürdige Nacht. Und sie spielt im Jahr 33 nach Christus und es gibt wieder skurrile Vorgänge. 13 jüdische Männer sitzen im Halbdunkeln eines Raumes zusammen und essen das Passahlamm. Also die Kräuter, das Brot feiern diesen Ritus, den das Volk jetzt schon seit so viel 100 Jahren feiert, um sich zu erinnern an damals. So. Aber in dieser Nacht sagt einer von den 13, Jesus, dass in Kürze wieder Blut um der Freiheit willen fließen wird. Und er deutet, der Jude Jesus deutet das jüdische Passamal um. Er sagt, ich sage das jetzt mit meinen Worten, damals in Ägypten wurde gestorben und euren Ahnen rettete der Tod eines Lammes das Leben. Diesmal bin ich das Lamm. Ich sterbe und mein Blut ist eure Rettung, eure Freiheit. Keiner der anderen 12 rafft das, was Jesus meint, weil wir irgendwie in so einem christlichen Abendland aufwachsen und ab und zu ein Kruzifix sehen oder so, haben wir uns irgendwie daran gewöhnt, dass das wohl irgendwie was miteinander zu tun hat. Aber eigentlich ist diese Aussage skurril, extremst skurril. Ich sterbe, damit ihr frei sein werdet. Und dann tut Jesus aber das Gleiche, wie Mose damals gemacht hat. Er sagt seinen Leuten, macht einen Gedenktag daraus. So ungefähr jedenfalls. Er sagt, von nun an erinnert euch immer wieder an diese Nacht. Setzt einen Ritus ein. Oder Jesus setzt ihn ein. Als Erinnerungsstütze. Er sagt, das Brot, was ihr da esst und teilt, das ist mein Leib, den ich für euch gebe. Und den Becher Wein, den ihr gerade rumgebt, das ist mein Blut. Und wenn ihr in Zukunft zusammenkommt, dann teilt ab und zu ein Stück Brot und teilt ab und zu ein Becher Wein und erinnert euch daran, was ich getan habe für eure Freiheit. Merkt euch diese merkwürdige Nacht. 24 Stunden später ist Jesus verhaftet worden, ausgepeitscht worden, ans Kreuz geschlagen worden, ist gestorben und ist begraben worden. Jetzt kann man wieder fragen, was hat das mit uns zu tun? Als Christ glaube ich, und jetzt müsst ihr ein bisschen einen Sprung machen, weg von dieser Geschichte zu deinem Leben, zu unserer Zeit, ich glaube, dass das menschliche Leben tatsächlich ein Leben in Unfreiheit ist. Die Bibel sagt an manchen Stellen, das Leben ist ein bisschen wie Sklaverei. Allein der Tod schon begrenzt das Leben. Also mit der Geburt, wenn wir es jetzt mal sehr, sehr pessimistisch anschauen wollen, so ein bisschen depressiv, mit der Geburt beginnt unser Sterben. Und spätestens 80, 90, 100 Jahre später hat der Tod dann gewonnen. Und damit sind wir nicht frei. Und jetzt kann man sagen, okay, das akzeptiere ich, diese Grenzen da. Ich spüre auch innerhalb dieser Grenzen, dieser 80, 90 Jahre, leben wir oft nicht frei. Der Anspruch, wie ich leben will, und der Anspruch oder die Realität, wie dann das Leben wirklich ist, klafft oft auseinander. Der Anspruch, wie ich sein will, und die Realität, wie ich wirklich bin, klafft oft auseinander. Und ich merke, es reicht nicht, dass ich das will. Mit ganzem Herzen will. Ich bin nicht wirklich frei. Menschen können von allem Möglichen gefangen sein. Manche sind unglaublich von Ängsten gefangen. Und sie werden die nicht los, wenn Leute ihnen noch so oft erzählen, dass ihre Angst keinen Grund hat. Oder von Süchten. Menschen sind in Armut gefangen und andere sind in Reichtum gefangen. Menschen sind gefangen in ihrer ewigen Suche nach dem Sinn und finden ihn nicht. Oder in ihrer ewigen Suche nach Liebe und finden nur Lieblosigkeit. Oder in ihrer Suche nach Leben. Und wir merken, wir sind nicht frei, das Leben einfach so zu leben, wie wir es gerne würden. Und das ist krass eigentlich schon, aber das Weltbild des Christen Menschen letztlich als Gefangene sieht und sagt, wir brauchen Erlösung. Was wir brauchen, ist Erlösung. Erlösung, die uns frei macht von Angst, Erlösung, die uns frei macht, Liebe zu erleben und uns selber zu lieben, Erlösung, die uns frei macht, einen Sinn zu entdecken. Und der Glaube ist der Weg in diese Freiheit. Und dieser Weg, jetzt bin ich wieder bei der merkwürdigen Nacht, dieser Weg beginnt mit einer wirklich merkwürdigen Nacht. Oder einem merkwürdigen Tag. Jesus ist am Tag gestorben. Als die Menschen den menschgewordenen Gott an ein Kreuz prügelten und sich der Himmel verdunkelte und Jesus sein Leben lässt. Der christliche Glaube sagt, mit diesem Tag begann die Freiheit. Und Jesus sagt es später, er sagt es vorher selber von sich, er sagt es nachher von sich. Die Jünger haben es nachher gesagt, Paulus hat es gesagt, dieser Tod war der Preis für die Freiheit. So ähnlich wie das Lamm damals. Am Kreuz geschah Erlösung. Einer stirbt als Gefangener, damit die anderen frei leben können. Einer überwindet den Tod, damit die anderen Leben haben, was sich lohnt und was ewig geht. Und wenn du jemand bist, der in den letzten Monaten vielleicht angefangen hat zu glauben, oder in den letzten Wochen oder wann immer, aber so im übertragenen Sinne spürst du sowas wie Fernweh. Du hast das Gefühl, Gott hat angefangen, dir so einen Traum von Freiheit ins Ohr zu flüstern. Dass es da noch mehr gibt. Und du hast das Gefühl, ich habe da vielleicht so einen Weg vor mir, der Glauben heißt. Dann wirst du irgendwann an dieser merkwürdigen Sache mit dem Kreuz nicht vorbeikommen. Und dich damit auseinandersetzen müssen. Für die Christen ist das Kreuz das Symbol der Freiheit geworden. So wie für die Juden das Passamal. Und wer das mal für sich erkannt hat, im Sterben Jesu liegt meine Freiheit, weil dadurch Kontakt, immer mehr noch Beziehung mit Gott möglich wird, weil Jesus sozusagen uns erlöst hat von Schuld und von Tod. Der kriegt ein Gespür, dass es dabei nicht bleibt, dass das praktisch nur der Anfang ist. Der merkt schnell, okay, von jetzt an befinde ich mich auf einem ähnlichen Weg, und jetzt komme ich wieder zu der ganz alten Geschichte, wie das Volk damals. Der merkt, Glauben wird jetzt zu einem Aufbrechen. Auf dem Weg in die Freiheit werde ich tatsächlich Dinge hinter mir lassen und ein neues Leben beginnen. Das ist der dritte Punkt, Glauben ist Aufbruch. Bei den Israeliten ist das jetzt nur einfach zu verstehen, sie brechen also tatsächlich auf, sie lassen ein vertrautes Leben hinter sich. Stell mir vor, sie hatten dieses Leben, ja, ziemlich satt, aber sie kannten es wenigstens. Und jetzt wird aus diesem Traum, wir gehen in die Freiheit, plötzlich Realität, und die ist am Anfang überhaupt nicht angenehm gewesen. Was auf sie zukommt, wissen sie nicht genau. Okay, Mose hat ihnen immer wieder die Vision von dem gelobten Land, ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört den Begriff, gelobtes Land, vor Augen gemalt. Das Land, wo Milch und Honig fließt, das stelle ich mir persönlich nicht so angenehm vor, aber es ist wohl bildlich gesprochen dafür ein Land im Überfluss, was immer. Auf jeden Fall, aber es ist nur ein Traum, es ist eine Hoffnung, es ist eine Vision, aber jetzt gehen sie los und der Weg führt erstmal direkt in die Wüste. Kennt Mose den Weg? Nö, kennt er nicht. Klasse, dass es grob nach Nordosten geht, das kann jeder Dreijährige sich überlegen. Sie müssen sich darauf einlassen, dass der dieses Volk leitet, Gott selber sein soll. Und die alten Texte sprechen jetzt wieder von skurrilen Dingen. Sie sprechen davon, dass am Tag eine Wolkensäule vor dem Volk herzieht, zur Nacht etwas wie Feuer. Ich werde mich jetzt nicht in Überlegungen verlieren, wie man sich das vorstellen soll. Die Geschichte ist voller unvorstellbarer Dinge im Grunde. Es geht nachher noch so weiter. Aber was die Leute auf jeden Fall erleben, ist Führung. Und damit bin ich jetzt wieder bei uns. Glauben heißt im Grunde die Richtung zur Freiheit. Die bestimmt jetzt Gott. Man nennt Glauben auch Nachfolge. Und diesem Gott zu glauben heißt dann also tatsächlich aufbrechen. Menschen sind schon relativ krasse Wege gegangen, weil sie den Eindruck hatten, Gott geht in diese Richtung und fordert mich heraus, da hinterher zu gehen. In 4 Wochen wird jemand hier sein und predigen. Der heißt Udo Stolte und ist der Leiter von Shelter Now, die in Afghanistan Aufbauhilfe machen, Entwicklungshilfe. Und er wird, wenn er dann hier ist, gerade dort herkommen. Ich kenne ihn nicht näher, aber ich würde mir vorstellen, dass er krasse Wege gegangen ist, weil er das Gefühl hatte, Gott will, dass ich das tue. Glauben bedeutet, Dinge hinter sich zu lassen. Letzte Woche habe ich mal hier in die Runde geworfen, dass es für viele Christen bedeutet, einen anderen Umgang mit Geld anzufangen, in dem Moment, wo sie glauben. Das geht sogar bis zu unserem Portemonnaie. Glauben bedeutet, Dinge zu verändern. Es bedeutet, Werte verändern sich plötzlich. Macht und Karriere werden vielleicht plötzlich weniger wichtig. Und vielleicht fängst du an, plötzlich Zeit anders zu verteilen. Und Menschen werden wichtiger. Oder ich denke an Leute, die in dem Moment, wo sie angefangen haben zu glauben, wieder angefangen haben, an ihre kaputte Ehe zu glauben. Und für die das Aufbrechen bedeutete, ich wende mich einem Menschen wieder zu, von dem ich eigentlich die Hoffnung aufgegeben hatte, dass das nochmal was wird. Für manche Menschen ist der Glaube gleichzeitig Aufbruch aus einer Sucht gewesen. Und das war nicht dann so, dass sie plötzlich nicht mehr abhängig waren, sondern es begann ein schmerzhafter Weg daraus. Also Glaube bringt ganz konkrete Lebensveränderungen mit sich oft. Aufbruch eben. Und das ist nicht immer nur nett. Die Israeliten gehen da in die Wüste. Gott hat sie nicht da ins gelobte Land gebeamt. Und an manchen konkreten Punkten, glaube ich, müssen wir unseren Glauben an die Freiheit tatsächlich erkämpfen. Durchkämpfen. Es ist so, wie wenn sozusagen mit dem Beginn des Glaubens wir Gott neben uns haben, eine Beziehung zu einem starken Führer an der Seite haben, der uns im Kern des Herzens frei gemacht hat. Die Israeliten, in dem Moment, wo sie den Fuß aus Ägypten raussetzen, sind sie frei. Freie Menschen. Aber dennoch einen Weg vor sich haben in tatsächlich reale Freiheit. Und dass es bei Gott so ist, dass wir diesen an unserer Seite haben, der uns jetzt führen will, in Freiheit rein. Und das wird konkrete Auswirkungen in unserem Leben haben. Ich mache dir Mut, wenn du gemerkt hast, dass mit der Freiheit, das kommt nicht so per Fingerschnipp irgendwie. Ich weiß nicht, wo du das erlebst, dass du irgendwie gefangen bist. Dass du dranbleibst daran, dass das ein Weg sein kann. Okay. Im Bild könnte man sagen, im Bild der Hühner und der Wildgänse, lerne das Fliegen. Die Hühner in diesem Film fliegen in die Freiheit. Und das ist der große Unterschied zwischen Hühner und Wildgänse. Die Hühner fliegen nicht. Und ich kann mir einen Huhn in Freiheit gar nicht so richtig vorstellen. Ich weiß gar nicht, was das machen würde da. Also jedenfalls so ein Haushuhn, also ein Rebhuhn, okay. Aber diese... Der große Unterschied ist, Wildgänse fliegen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir Menschen, die wir sonntags in der Kirche gehen, wir verhalten uns wie Hühner, die vom Fliegen reden, aber nicht fliegen. Wir verhalten uns wie Hühner, die vom Fliegen reden, aber im Alltag nicht aufbrechen. Und nächsten Sonntag wieder kommen, um über das Fliegen zu reden. Das Bild ist übrigens nicht von mir, sondern von Søren Kierkegaard, der das so beschrieben hat. Glaube ist Aufbruch und Fliegen. So, und jetzt der letzte weitere Punkt. Jo, ich muss auch vorwärts machen. Auf diesem Weg des Volkes. Es passiert ihnen nämlich das, was meistens passiert, wenn wir aufbrechen und losgehen. Es tauchen Hindernisse auf. Sie dotzen sozusagen mit der Stirn eines Tages an die Küste des Schilfsmeers. Und das ist der vierte Punkt, Sackgassen. Jetzt fragt man sich immer, welches Meer war das genau, oder welche große Seenplatte da unten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Theorien. Lasse ich auch einfach beiseite. Auf jeden Fall ist das Ding im Weg. Und zu allem Überfluss sind sie auch noch dagegen gelaufen, weil Mose sie so geführt hat, beziehungsweise weil Gott sie so geführt hat. Und das noch nicht mal in gerader Linie, sondern zick, zack, zick, zack, und zum Schluss dotzen sie dagegen das Meer. Und Gott hatte Mose gegenüber sogar noch die brillante Idee geäußert, dass er jetzt demnächst dann, sie sind ein paar Tage unterwegs, den Ägyptern ins Ohr setzen wird, dass sie doch den Israeliten hinterherjagen und die ganze Sache nochmal umdrehen. Weil er wolle eine Art Exempel statuieren oder sowas. Großartiger Plan. Manchmal scheint Gott so einen Hang dazu zu haben, die Sachen noch unnötig spannend zu machen. So wie Regisseure, die irgendwie einen Roman verfilmen müssen und dann noch so ein paar Action-Szenen einbauen. Und Mose erzählt das seinen Leuten, so wie ich den Text verstehe, gar nicht groß. Diese lustige Idee. Aber sie merken das dann, als sie da am Meer nicht weiterkommen und dann kommt das ägyptische Heer heran. Und es passiert dann das, was meistens passiert, wenn wir Gott geglaubt haben und dann massive Probleme auftreten. Wir bekommen erst Angst, dann schreien wir zu Gott und dann knallen wir die Sache hin. Resignation. Der Wortlaut der Leute an Mose ist, Mose, kleine Frage, aber wenn du uns schon ins Gras beißen lässt oder hier in diesen wunderschönen Meeresstrand, was sollte das Ganze? Haben wir dir, als du mit der Idee mit den Lämmern kamst, haben wir dir nicht schon gesagt, lass uns in Ruhe, haben sie übrigens nicht, aber fällt ihnen jetzt so ein? Haben wir nicht gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir wären besser Sklaven in Ägypten geblieben, anstatt hier Schlangenlinie zu laufen, nur um hier zu scheitern und umzukommen. So ähnlich, wie ich das jetzt gesagt habe, steht das in 2. Mose 14, könnt ihr mal nachlesen. Nicht ganz so, aber ungefähr so. So ist das, wenn das mit Gott nicht funktioniert, wenn wir in eine Sackgasse laufen. Dann verlieren wir die Realität aus dem Blick. Wir verlieren den Blick für den Wert von Freiheit. Und Gefangenschaft wird wieder unglaublich attraktiv. Und wir scheißen auf die Zukunft. Dabei wäre dieses Hindernis jetzt die große Chance, Gott tatsächlich zu erleben. Wisst ihr, was Mose den Leuten gesagt hat? Oder was Gott Mose gesagt hat? Zieht einfach weiter. Zieht einfach weiter. Diese Henne sagt, die Zäune sind in eurem Kopf. Die Zäune sind in unserem Kopf. Man könnte sagen, ihr habt bis hierher geglaubt. Gestern noch wusstet ihr genau, was die Richtung ist. Ihr habt der Vision vertraut, ihr habt Gott vertraut. Okay, was ist heute anders? Zieht einfach weiter. Mehr müsst ihr nicht tun. Da steht der Satz, Gott wird für euch kämpfen. Versucht ihr das zu merken für die nächste Situation, wo du aus Glauben einen Weg gegangen bist und dann tauchen Hindernisse auf. Geh einfach weiter. Ich weiß, dass das sehr leicht gesagt ist. Und du das übersetzen musst für dich, was das eigentlich bedeutet. Aber es ist das, was ich hier in diesem Text lerne. Geh einfach weiter, wenn es Gottes Weg ist. Ja, also dann geh einfach weiter. Wenn nicht, dann wirst du es noch merken. Und dann, aber auch erst dann ist es Zeit, umzukehren. Aber vorerst geh weiter. Und ihr wisst diese berühmte Geschichte, wie sich dann das Meer teilt und das Volk hindurchgeht und wie es hinter ihnen wieder zusammenschlägt und die Ägypter dann da, das schlägt zusammen, als die Ägypter gerade in die Wanne geklettert sind und sie kommen dann da alle um. Es gibt auch dafür dann wieder viele Erklärungsversuche, wie ist das möglich und so. Glaube bedeutet manchmal, geh einfach weiter. Dann, wenn es nicht mehr weitergeht, dann geh einfach weiter. Lahm hat nach dem Viertelfinalspiel gesagt, der Glaube ist das Entscheidende. Er hat jetzt nicht den christlichen Glauben gemeint, er meinte den Glauben an die Mannschaft, aber egal. Der Glaube ist das Entscheidende. Die Zäune sind in unseren Köpfen. Es gibt einen Vorbehalt, wenn du in der Sackgasse steckst, weil der Weg deine Idee war und nicht Gottes Idee, dann solltest du nicht zu oft mit dem Kopf gegen diese Wand laufen. Aber wenn Gott dich herausfordert, dann trau dich mal, den nächsten Schritt zu gehen. So wird Glaube nämlich zu etwas, was plötzlich real wird und eine Auswirkung in unser Leben rein hat. Und dann wird Glaube zu etwas, was uns an Orte trägt, an die wir selber so nicht gegangen wären. Das war es, was ich heute sagen wollte. Ich fasse das nochmal zusammen in so 4 Leitsätzen. Hintergrund nochmal diese Wildgänse. Also die Vision des Glaubens ist Freiheit. Beim Glauben geht es um einen Weg in die Freiheit. Und Gott sieht uns als Gefangene, die das brauchen. Und dieser Weg, das war das Zweite, führt am Kreuz vorbei. Du kommst an dieser skurrilen Nacht nicht vorbei, in der Jesus Freiheit erkämpfte. Und wenn du das kaum in dein Hirn kriegst, dann musst du das vielleicht mal durchdenken und dich damit beschäftigen. Warum? Warum liegt darin Freiheit? Habe ich heute nur angerissen. Das Dritte, Glauben bedeutet dann auch aufbrechen, fliegen lernen, tatsächlich das Leben und nicht nur hier drüber reden. Und das Vierte, wenn du in Sackgassen kommst, geh einfach weiter. Ich spreche nochmal ein kurzes Gebet und wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, Gott der Freiheit, der du Freiheit erkämpft hast am Kreuz, der du Freiheit garantierst durch deine Hilfe. Ich danke dir, dass du, daran glaube ich fest, für jeden von uns eine Vision hast dessen, wie wir frei leben können. Und dass du besser als wir selbst sehen, wo die Zäune sind. Ich bete, dass du uns den Mut gibst, mit dir die Freiheit zu gehen, Zäune einzureißen. Ich bete, dass du uns den nötigen Glauben dafür schenkst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.